1:1 der Talk. Hörenswerte Gespräche, interessante Menschen. Montag bis Donnerstag um 16 und 22 Uhr, Freitag und Sonntag um 16 Uhr und Samstag um 22 Uhr.
Ja, mein Gast heute Tobias Moretti und meine erste Frage an ihn. Herr Moretti, wenn Sie sehr intensiv in einer Rolle gerade stecken, wie oft bekommen Sie da auch mal ein Problem mit dem eigenen Ich, dass das durcheinander gerät?
Eigentlich nur, wenn mir irgendwas nicht so gelingen mag, wie ich das eigentlich mir vorstelle, dann könnte es natürlich passieren, dass da was hängen bleibt. Aber ansonsten sind wir das ja gewöhnt, dass man sozusagen immer zwei ist.
Daniela Arnu im Gespräch mit
Tobias Moretti, Abenteurer und Schauspieler.
Ja, Sie sagen, Sie sind es gewöhnt, dass Sie immer zwei sind, kommen da also nicht durcheinander. Anders ist es bei dem Familienvater, den Sie gerade spielen, im Kinofilm Hirngespinster, läuft seit letzter Woche im Kino. Der kommt nicht so gut damit zurecht, dass er, kann man sagen, Wahnvorstellungen hat. Also er fühlt sich verfolgt, der Hans. Als Sie das Buch gelesen haben, waren Sie sofort überzeugt davon, dass Sie gesagt haben, das will ich machen?
Nein, gar nicht.
Was hat Sie daran gestört?
Ja, also das war mir so ein bisschen fernsehrealistisch erzählt. So habe ich es empfunden. Es war zwar nicht so, aber es war halt meine Empfindung. Und da es doch ein Spielfilm ist, habe ich gedacht, dass, warum erklären sich die Figuren da ständig und so und hin und her. Und da habe ich mich aber getäuscht, Gott sei Dank. Und dann habe ich mich getroffen mit dem Regisseur und unsere Produzenten haben uns da zusammengebracht. Und das war dann so ein gleich aufwühlendes Gespräch. Und da sah ich einen jungen Mann, der schon so lange mit diesem Thema im Kopf und in seinem Hirn da spazieren geht und der will diesen Film unbedingt machen. Und das fand ich einfach spannend, dass da jemand so angestochen ist.
Ja, wir wollen nicht zu viel verraten von Hirngespinster, läuft seit Donnerstag im Kino. Und Herr Moretti, in diesem Film wird wieder mal klar, dass Sie auch ein Schauspieler sind, der gar nicht viele Worte braucht. Dieser Mann spricht nicht wirklich viel, sondern Ihr Schauspiel funktioniert sehr stark über die Mimik, über die Augen. Sind Sie sich auch im Privaten bewusst über die Macht Ihrer Augen, Ihres Blickes?
Also diese Figur, über die ich beim ersten Mal anschauen des Filmes selber erschrocken bin, die funktioniert eigentlich nur, wenn man sie nicht spielt. Es gibt natürlich immer Figuren oder Interpretationen, die eine gewisse Spielastik haben und da ist es einfach wichtig oder drauf losspielen oder virtuos spielen, was immer. Bei dem Film geht das gar nicht mehr, weil das einfach ein Zustand ist. Also ich habe mich auch noch nie in den Spiegel geguckt oder so. Also ich weiß nicht,
das habe ich mich gefragt oft, wenn Sie dann auch in der Maske sind oder so. Ich meine, das ist in dem Fall nicht so viel Maske, aber sozusagen in dieser Rolle, können Sie da in den Spiegel schauen, wenn Sie in diesem Zustand sind oder ist es gar nicht gut für Sie, dann in den Spiegel zu schauen?
Wäre ich noch nie auf die Idee gekommen, das zu tun. Ich meine, das Einzige, glaube ich, habe ich überhaupt noch nie in den Spiegel geschaut, außer in der Früh und da
schrinkt
man meistens oder so. Oder natürlich im Theater. Und da ist es meistens irgendwie ein ängstlicher oder leerer Blick oder ein neugieriger Blick auf das, was kommt, weil das ist halt ein Zustand, ein ganz anderer, wie im filmischen Bereich. Also im Theater ist man sozusagen ja eingeschworen und eingestimmt auf eine gesamte Figur, auf eine Gesamtsituation.
Ja, und auch über eine längere Strecke. Also da ist nicht ein kurzer Dreh, wieder eine Drehpause und nochmal eine Episode, sondern das geht ja am Stück durch. Das ist ja der große Unterschied wahrscheinlich.
Genau. Das ist ein anderer Turnus.
1:1 der Talk heute mit dem Schauspieler Tobias Moretti, der 2014 in vielen Filmen zu sehen ist. Herr Moretti, es gab Das finstere Tal, es gab Der Anständige, die Hirngespinster laufen jetzt gerade. Es wird im Fernsehen noch Das Zeugenhaus geben. Man hat immer so das Gefühl, irgendwie, wenn man so Herrn Moretti irgendwo erlebt, ob im Theater oder auf der Leinwand, jetzt ist er an seinem Höhepunkt angekommen. Aber 2014 ist ja nochmal so ein Höhepunkt, oder? Wie empfinden Sie es selber?
Ja, das war schon heftig, aber es lag halt auch daran, dass es so tolle Projekte waren. Und manchmal wartet man Jahre auf gute Projekte und dann kommt halt alles auf einmal. Ja, so ist es halt.
Sie haben gerade vorhin schon gesagt, dass es wichtig ist, sich einzulassen, dass es spannend sein muss, dass es neu ist und dass Sie auch wirklich große Herausforderungen auch als Schauspieler suchen. Sie haben gespielt den Hitler in Speer und Er. Sie haben den Marian in Jud Süß gespielt. Jetzt einen Schizophrenen in Hirngespinster. Also das sind ja auch Grenzfiguren und auch manche Figuren, wo man sich fragt, wie spiele ich die eigentlich? Wie spiele ich einen Hitler?
Das ist halt wahrscheinlich auch eine prinzipielle Frage, wie man seinen Beruf wahrnimmt. Das sind halt Figuren, die sehr viel Recherche beanspruchen, die beanspruchen Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und sie zu assimilieren und dann die Möglichkeit, auch das zu interpretieren. Denn um das geht es ja letztendlich auch. Das klingt jetzt immer so, als würde man jetzt nur extreme Rollen sich aussuchen, aber das kommt so auf mich zu halt auch.
Aber ja. Haben Sie sich da schon mal Gedanken gemacht, warum bieten die mir eigentlich immer diese Extreme an?
Na, jetzt habe ich letztes Jahr zum Beispiel auch eine Komödie gespielt, einen Vampir.
Ist ja auch ein Extrem. Ein Vampir ja, ist auch ein Extrem.
Ganz wunderbar mit der Jeanette Hein, das war echt lustig und das kann ich auch gut und mache das unheimlich gern, aber im Und dann frage ich mich selber, warum, das würde ich eigentlich viel lieber machen manchmal.
Jetzt hören Sie ja vielleicht 2, 3, wenn Sie es im Radio sagen, dass Sie auf die Komödie warten sozusagen.
Naja, aber das ist gar nicht so einfach, weil gerade Komödien und Deutschland, das ist eine Diskrepanz. Also Komödien sind in Deutschland wirklich rar, gute, solche Komödien.
Aber zum Beispiel Fuck You Goethe hat einen Riesenerfolg.
Ja, das ist natürlich ein Riesenerfolg gehabt und so weiter. Und das ist ja auch immer ein erster Wurf und das war ja auch toll. Jetzt gibt es aber mindestens 7 Nachgeburten, das kann ich
Und bei der 8. sind Sie dann dabei.
Ich finde überhaupt, dass man in Deutschland was verwechselt. Man verwechselt die Komödien mit Comedians.
Es gab aber auch Filme, über die Kritiker geschrieben haben, dass es schlechte Filme sind, aber der Moretti hat es gerettet. Ist es jetzt peinlich, da mitgespielt zu haben?
Welcher zum Beispiel?
Das war Die Schatzinsel zum Beispiel.
Ja, aber das hat mich auch sehr geärgert, weil da waren tolle Leute dabei.
Also es hat Sie geärgert, dass der Film schlecht war oder dass die Kritiken
das
schlecht
ist einfach
waren?
Nicht. Na, das war die waren zu Recht da. Aber das war einfach schade, weil es manchmal funktioniert, manchmal halt etwas nicht. Und schade war, weil da tolle Leute dabei waren. Der Schornagel und der Jürgen Vogel und. Und dann kam das halt nicht so raus und ist halt irgendwie so eine lauwarme Soße geworden ohne...
Aber Sie sind immerhin noch gut weggekommen dabei, Herr Moretti.
Naja, das ist doch wurscht, aber.
Sie spielen ja seit Jahren mit den großen Schauspielern, mit den deutschsprachigen wie Sebastian Koch, Christoph Waltz, Christiane Paul, Maximilian Schell. Fühlen Sie sich wie einer von denen oder haben Sie manchmal noch so das Gefühl, hui, wie habe ich es geschafft, neben denen zu spielen?
Die Sie jetzt aufgezählt haben, das sind gute Schauspieler, vor allem auch der Christoph und so weiter. So Schauspieler, wo bei mir so eine Respektbarriere früher war, das waren eigentlich meistens gute Theaterschauspieler. Und da ich ja 10 Jahre an den Kammerspielen war, an den Burgtheater, da sind Leute zu finden, die Dimensionen spielen können, wo man wirklich einmal atemlos ist. Und da gehören dazu Udo Samel und Hans-Michael Rehberg und solche Leute. Also wenn Sie mir die nennen, dann sage ich, okay, da ist man natürlich in einer Kategorie, wo man eigentlich auch hin möchte. Ja.
Bedauern Sie, dass das Theater nicht so eine Aufmerksamkeit hat wie das Fernsehen?
Ja, das ist sicher schade und es ist auch fatal, dass es nicht zumindest eine gleiche oder eine ähnliche Aufmerksamkeit in der öffentlichen Breite erzielt. Aber es ist auch klar, weil wir leben in einer Mediendemokratie. Wir leben in einem Medienzeitalter und da ist halt einmal die Oberfläche das Wichtige.
Sie haben ganz viele Preise schon bekommen, vor allem für Kinofilme und eben für Fernsehfilme. Jetzt soll der Deutsche Fernsehpreis abgeschafft werden. Letzte Woche ist er nochmal gelaufen. Sind Sie dafür oder dagegen?
Habe ich den gekriegt einmal.
Ich finde es so schön. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch ein bisschen geredet. Sie wussten manche Filme gar nicht mehr so richtig, die Sie mal gemacht haben. Das hat mich sehr sicher gemacht, weil ich hatte Angst, ich bin vielleicht nicht gut vorbereitet.
Na, manche Sachen, das geht einfach so schnell, also diese Intervalle und ich habe so viel zu tun einfach auch.
Das heißt, die Preise interessieren Sie gar nicht?
Ja, was heißt interessieren, die freue mich schon sehr. Also sowohl der Bayerische als auch der Deutsche Filmpreis hat mich sehr, sehr gefreut, riesig gefreut.
Fürs
aber dann geht es wieder weiter, also sozusagen, das ist jetzt nicht irgendwie eine Option, die man dann hat und dann stellt man es wohin, also dann ist es auch wieder vergessen, weil dann muss man ja die nächste Arbeit machen oder man kommt irgendwie privat in die Waschmaschine, weil einfach so viel los ist oder so. Ne?
Als Sie angefangen haben mit der Schauspielschule, erstmal haben Sie bei dem Vorsprechen alle angeschrien, das war schon mal der erste Schritt, oder?
Angeschrien.
Sie waren wütend angeblich, weil die gelacht haben und sie dachten, die lachen sie aus.
Stimmt, ja genau, weil ich das verwechselt habe. Genau, das war aber meine Rettung. Das war meine Rettung.
Ja, weil sie so gut einen Wütenden gespielt haben?
Na, weil ich so schlecht war. Und dann haben die wahrscheinlich mich ausgelacht und ich habe gemeint, warum lachen die mich aus? Und habe die zur Rede gestellt, warum die das tun und so weiter. Und das war ein Missverständnis. Die haben nämlich geglaubt, das wäre eine Komödie gewesen, aber es war eine Tragödie. Und das war es dann auch fast für mich. Ich weiß gar nicht, wo die ist.
Als Sie damals dann doch genommen wurden, haben Sie geahnt, dass es mal so enden könnte, dass Sie prominent sind, dass die Öffentlichkeit Ihnen zu Füßen liegt, dass Menschen sagen,
das ist mir immer wurscht gewesen. Ich weiß schon, auf was Sie da hinaus wollen. Das ist mir immer wurscht und ist mir auch heute noch völlig wurscht, weil ich liebe meinen Beruf viel zu sehr. Ich könnte gar nichts anderes machen. Mein Beruf ist immer über das Theater, über die Fantasie, über das Geschichtenerzählen, über die Interpretation hat sich der immer eigentlich definiert bis heute. Und das ist das, was mich ständig provoziert und reizt und quält. Und das ist auch mein Motor.
Ist das Promi-Sein am Ende dann auch lästig?
Das bin ich gar nicht. Ich bin das gar nicht. Ich bin vielleicht bekannt, aber ich bin prominent überhaupt nicht. Und da gehöre ich auch nicht hin. Ich gehe auch nirgends hin, wo es sowas gibt.
Also, außer es gibt einen Preis, den holen Sie sich schon selber.
Ja, aber das kriegt man ja aufgrund einer Leistung und nicht aufgrund eines Seins. Das ist ja auch wirklich das große Missverständnis unseres Zeitalters. Sie haben mich vorher gefragt, ob man sowas vor dem Spiegel übt oder so. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich blöde Frage. Aber ich finde es auch wieder hochinteressant, dass man überhaupt sowas denken kann. Und das liegt auch daran, weil man sich das heute gar nicht mehr vorstellen kann, was unser Beruf eigentlich ist. Der ist ja immer verbunden mit Inhalt. Und es gibt heute mit Sicherheit sehr viele Leute, die den Beruf einfach, die da reinstolpern, weil sie halt irgendwie durch gewisses Aussehen oder so oder irgendwie oder die wollen. Und die wollen genau das werden, was sie sagen. Die wollen vielleicht prominent werden oder irgendwie Karriere machen, hat aber mit dem Beruf nichts zu tun. Und die üben wahrscheinlich vor dem Spiegel und die verwechseln wahrscheinlich den Beruf mit dem eines Modells oder Model.
Models.
Oder wie sagt man? Genau, wir sagen Modell.
In Tirol, nämlich da kommt Tobias Moretti her und da lebt er auch mit seiner Familie auf einem Bauernhof. Wir werden mehr davon hören.
Lebt doch nicht, die betreiben einen.
Und leben?
Auch.
Okay. Sie wollten nur mal kurz korrigieren. Wir werden gleich darüber sprechen, nachdem wir gehört haben. Startupper Family von Josh Rouse.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Daniela Arnu im Gespräch mit
Tobias Moretti. Beackert Bühnen und Berge.
Ja, als Schauspieler die Bühnen und als Bauer die Berge. Herr Moretti, Sie haben einen Hof, einen Betrieb, wie Sie sagen. Nehmen Sie uns mal mit und beschreiben uns, wie sieht's da aus? Was bedeutet es, einen Hof zu haben und was müssen Sie da auch alles machen?
Das hat sich halt ergeben. Eine entfernte Verwandte und Bekannte, die den Betrieb übergeben hat und dafür haben wir uns entschieden. Und da ich das ja auch gelernt habe.
Sie sind gelernter Landwirt neben dem Schauspieler?
Und da habe ich mir gedacht, irgendwo muss ich ja, irgendwie bin ich da spazieren gegangen, ein Jahr mit der Idee und plötzlich war es so. Und ab dem Moment ist da ein Zeitalter für mich angebrochen oder halt eine Epoche, die es bis heute gibt. Es ist so ähnlich wie wenn man plötzlich ein Kind hat. Das kann man sich vorher nicht vorstellen und so war es dann auch. Und jetzt arbeiten wir denn und betreiben den Betrieb. Das ist sehr schwer manchmal. Sehr arbeitsintensiv, aber auch wunderbar, weil es halt letztendlich doch autonom macht.
Was heißt konkret? Haben Sie Kühe? Haben Sie Vieh?
Ja, wir haben einen Grünlandbetrieb mit 20 bis 25 Kühen und sind Zone 4 relativ steil. Da, wo ich aufgewachsen bin, da ist
bei
der
Innsbruck?
In der Nähe. Genau, in der Nähe. Und da relativ extrem zu bewirtschaften, aber funktioniert ganz gut und wir haben Gemüsebau und so weiter. Das ist ein Biobetrieb, aber andererseits ist es auch ein ganz normaler Hof. Also ich finde ja diesen Begriff Bio mittlerweile schon als Schimpfwort.
Und warum? Warum ist Bio Schimpfwort?
Ja, weil es halt so trivialisiert ist und weil es eigentlich
und bei Modetrend ist. Sie mögen, glaube ich, keine Trends.
Das kann sein, aber es ist auch fern von inhaltlichen Zusammenhängen, denn ein Hof in unserer alpinen Struktur ist sowieso Bio. Weil bei uns, die sind ja viel zu klein, dass man irgendwie daraus Nutzen ziehen könnte. Und der Grünlandbetrieb ist immer Bio. Das geht gar nicht anders. Also zumindest im alpinen Bereich, in dem wo wir. Also
da so ungefähr auf 800 Meter
das Dorf? Ja, wir sind von 1000 Metern und drüber und so weiter hin und her. Und das ist ganz anders als beispielsweise in der DDR drüben, wie es war, mit diesen riesen Kolchosen oder im Niederösterreich bei uns, wo es Ackerflächen mit 80 Hektar gibt und so weiter hin und her. Aber das ist einfach was anderes. Und insofern ist es einfach ein normaler landwirtschaftlicher Betrieb.
Auf mit dem Sie viel Zeit verbringen. Wer macht denn die Arbeit, wenn Sie nicht da sind? Weil Sie sind ja sehr viel auch unterwegs.
Lange hat nur die Frau und ich gemacht und jetzt haben wir einen super netten Kollegen angestellt, einen italienischen Rumänen, den ich schon lange kenne und der jetzt bei uns ist. Und das funktioniert sehr, sehr gut, weil die Arbeit ist auch jetzt intensiver geworden mit dem Gemüsebau auch noch dazu und ist schon brutal dann.
Das heißt, Sie haben auch ein besseres Gewissen, wenn Sie wegfahren, weil nicht alles auf den Schultern Ihrer Frau getragen wird.
Ja, logisch. Und das ist ja für Sie schwer, weil Sie ist ja selber Oboistin und also es waren immer irgendwelche
Zerreißproben. Ihre Gestik ist gerade, Sie haben die eine Hand ganz links, die andere ganz rechts.
Und irgendwie war es immer so ein Luftschnappen und ein Machen und mir hat es eigentlich auch immer Spaß gemacht. Ich habe nie darüber nachgedacht, ob das jetzt irgendwie zu viel wäre oder was. Es hat funktioniert, auch wenn es Aber es darf halt nichts passieren. Gell? Braucht nur irgendwie ein Kind krank sein und dann kann man 3 Nächte nicht schlafen oder so, dann ist man schon unten.
Aber das ist ja leider bei vielen mittlerweile so, egal ob sie einen Hof haben oder nicht, das Tempo hat einfach zugenommen.
Finde ich auch.
Also, und da muss immer alles funktionieren. Und wenn man dann wie im aktuellen Film Hirngespinster sieht, da passiert plötzlich was, da fällt einer aus, dann funktioniert es nicht mehr.
Ja.
Sie haben 3 Kinder. Sie haben gerade gesagt, wenn die krank werden, wird es schwierig. Ihre kleine Tochter ist 3. Wie oft erliegen Sie dem Charme dieser jüngsten Tochter?
Ja, das erliege ich schon, aber das hält sich auch in Grenzen, weil das natürlich ein Rabenvieh ist. Und,
Sie sofort erkannt.
Als letzte schaut sich die, also die ist in ihrer subjektiven Vorstellung, ist die 15.
Und, alt ist ungefähr die Schwester, glaube ich.
Genau. Also, und das ist schon irgendwie eine harte Nummer. Natürlich ist das ein unheimlicher Glücksfall, so ein, wie sagt man da,
Nachzügler.
Nachzügler, genau. Oder Betriebsunfall oder was immer.
Wir sagen lieber Nachzügler. Ja, sie will sicher nicht Unfall genannt werden.
Nein, das war ja auch keiner. Es war ja auch
ein Kind der Liebe.
Ja, und wie alle. Aber die war schon wirklich. Ach, Wahnsinn, das Viech.
Jetzt denkt die, sie ist eine 15-Jährige. Wie ist denn die 15-Jährige so?
Die denkt, sie ist 5.
Nein, also die ist trotzig.
Ich habe Glück, ich habe echter Glück. Erstmal ist es nicht mehr selbstverständlich, dass man, das ist auch alles immer kokett logischerweise, weil man hat 3 gesunde Kinder. Gesunde Kinder, das ist allein schon mal irre. Das ist schon einmal so eine Option, das haben nicht alle. Das ist schon wirklich Glück. Und dass das sich dort oder da spreizt, das ist logisch. Und das sind alle irgendwie gut drauf. Und das ist natürlich auch immer schwierig. Mhm. Und auch mit meinem Beruf, die haben ja lange gar nicht gewusst, was ich bin.
Und bedauern sie es? Also sind die auch mal streng und sagen, Papa, du könntest auch öfter zu Hause sein? Oder akzeptieren die es?
Na, die kennen es ja nicht anders. Mhm. Ich bin ja viel daheim. Also ich bin ja wirklich intensiv daheim. Das ist ja anders als jemand, der irgendwie im Marketing oder sonst wo arbeitet. Heutzutage sind ja die Anforderungen ja sowieso immer über die Grenzen hinaus, da gibt es ja keine 8-Stunden-Beschäftigungen mehr oder sowas. Aber das gibt es ja sowieso nicht mehr. Wenn ich dann daheim bin, bin ich daheim und bin ich über längere Zeit daheim.
Ist es leichter, der Älteste in einer Familie zu sein? Oder glauben Sie, dass Ihre kleine Tochter doch viele Vorzüge hat?
Ja, die haben immer einen Vorteil, logisch. Die haben irgendwie die Challenge, dass sie sich alles nehmen. Das ist auch wunderbar, das ist auch bei allen so.
Wo in der Folge war Ihr Bruder Gregor?
Der ist der Jüngste. Mhm. Ja, das ist auch so eine Sonnennatur. Und ich bin so dazwischen. Der Christoph und ich, wir sind dazwischen und wir sind 4 gewesen. Und der Älteste hat sicher schwer, wie immer. Das ist der Eisbrecher.
Der muss
das
vorher alles vorbauen, damit die anderen mehr dürfen hinterher.
Und scheinbar bleibt dann immer so eine Ernsthaftigkeit hängen. Das tut mir oft leid für die Ersten.
Da waren auch die Eltern noch unerfahrener. Da ist man auch unsicher. Ist es Ihnen nicht auch so gegangen bei den Kindern, dass beim ersten Mal noch als Eltern ein bisschen unsicher ist?
Kann mich nicht mehr erinnern.
Es ist schön, dass Sie einfach so im Hier und Jetzt leben, Herr Moretti.
Ja, das weiß ich nicht mehr. Es ist so, ich sehe ein Foto manchmal vom Burm, der fährt Motocross jetzt und so weiter hin und her. Das ist mal wichtig, dass der irgendwie einen Sport macht, weil der hat neben seiner Trompete sonst irgendwie, dass die in ihrer Befindlichkeit nicht stecken bleiben. Das ist mir einfach wichtig. Und das macht auch Spaß, wenn man was gemeinsam machen kann. Da sehe ich manchmal ein Foto, wie der vor 6, 7 Jahren, oder da war das noch ein Kind, oder auch vor 3, 4 Jahren. Und jetzt ist er schon
ein junger Bursche.
Ja.
Sie teilen Problemen, jetzt das Hobby Motocross mit ihm. Sie haben mit Ihrem Bruder Gregor, dem Jüngsten, eine Rallye mitgemacht letztes Jahr, Paris-Dakar. Und jetzt würde mich interessieren, was für einen Rahmen haben Sie, Herr Moretti, geschaffen, um Ihrer Frau mitzuteilen, dass Sie gerne die Paris-Dakar-Rallye machen wollen?
Ja, eigentlich am Anfang gar nichts, weil das ist so ein extremes Unterfangen und ich habe eigentlich gar nicht nachgedacht. Ich war eigentlich deppert und das ist mir passiert. Ich betreibe Motorsport, seit ich ein Kind bin und bin ja schon als Werksfahrer Porsche Cup Rennen und so weiter gefahren, weil mich das immer so ausreizt und das macht mir so Freude und ich kann es auch gut. Und es hat so viel mit dem Beruf zu tun, mit unserem, dass man sich irgendwie konzentrieren muss und dass man einfach immer im Fokus der Konzentration ist und dass es wurscht ist, ob es jetzt 300 ist oder ob es 180 oder ob es jetzt, das ist wurscht. Die Geschwindigkeit, die verlangsamt eher den Zustand. Und es geht auch weg von jeder Befindlichkeit, die man halt so hat und so weiter. Und dann hat mich das auch interessiert und dann sind wir zum Mateschitz mit Red Bull, dann sind wir zu ZDF und so weiter. Könnte man sowas kommen? Wie muss man ja finanzieren? Mhm. Könnte man sowas machen? ORF und so weiter. Und dann ZDF und ORF, die sind abgesprungen, die haben einen Schiss bekommen, weil die sagen, die sterben beide, weil das ist einfach das härteste Rennen der Welt. Man kann sich nicht vorstellen, es ist einfach ein Rennen, wo man mit 120, 130 zum Teil durchbrettern muss über 400, 500 Kilometer. Man
es gibt Tagesetappen, die fast 700 sind.
700, ja. Das sind aber meistens dann Verbindungsetappen dazwischen. Aber trotzdem, man kennt sich nicht mehr aus. Man fährt in die Dünen, man fährt dorthin. Und es ist einfach brutal. Man weiß auch nicht, wo man ist. Und trotzdem ist es trotzdem immer die geistige Situation, die einen weiterbringt. Es ist immer die Frage im Kopf. Das macht alles die Psyche. Und das ist faszinierend. Und ich habe da gar nicht, wie gesagt, so wahnsinnig drüber nachgedacht. Plötzlich war es so und man hat nicht mehr zurück können. Und da waren dann...
An welchem Punkt haben Sie Ihre Frau eingebunden?
Weihnachten, ein Jahr vorher.
Und da war es aber schon entschieden.
Da waren wir, haben schon Handschlag gegeben. Und das ist für einen Tiroler so viel, das kann man nicht mehr zurückziehen. Oder halt für mich in meinem Verständnis. Und dann waren wir halt zu Weihnachten da und dann haben wir halt das...
Weil wir immer zusammen sind. Wie hat sie denn reagiert? Ich meine, sie kennt sie ja. Sie weiß ja, sie sind mittlerweile über 20 Jahre zusammen. Sie weiß, wen sie da hat. Und jemanden, der auch immer wieder seine Grenzen sucht. War sie trotzdem erst kurz verstört? Hat sie kurz durchgeatmet?
Na, sie ist sich am Anfang ein bisschen betrogen vorgekommen. Und dann aber kam irgendwann einmal ein Punkt, wo sie gesagt hat, okay, ich kann denn nicht... den halten oder das kann man dem auch gar nicht mehr ausreden, das geht ja gar nicht mehr. Und dann war sie im Boot und war meine Hilfe, meine Stütze und stand im Ziel. Und wenn ich beim Training nicht mehr in den Vorbereitungen frustriert war oder mir was nicht gelungen ist oder irgendwie gefressen habe und so weiter, dann war sie halt da. Und
hat, aus Nervosität oder weil man Kalorien brauchte?
Ja, weil wenn man was nicht funktioniert, ich bin ja immer jemand, die muss sofort immer fressen, wenn man was nicht gelingt.
Dafür haben Sie Ihre Figur ganz ordentlich gehalten.
Und dann
gehalten,
hat sie immer gesagt, der Dünenmops hat sie gemeint, kommt jetzt vorbei und so. Und hin und her jedenfalls.
War also das. Sie hat es auch mit Humor genommen?
Ja, ja.
Verraten Sie mir noch, warum Ihre Haare blond waren?
Wir haben danach, kurz danach das finstere Tal gemacht und auch die Hirngespinste in dem Film. Und da wollte der Regisseur, dass ich weiße Haare habe. Und dann
das
ist
aber missglückt, würde ich jetzt
sagen. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich mir das selber. Und wir haben so eine Landfriseurin, die kommt ins Haus. Und dann hat die gebleicht. Und weil man schwarze Haare oder so oder dunkle halt bleicht, dann kommt nicht weiß raus, sondern sein
Pissgelb. Es war sehr schlechtes Blond. Es war, wenn ich es da so sagen darf, sehr schlechtes Blond.
Pissgelb war das.
Also, gefahren sind Sie dann mit pissgelbem Haar. Ja. Und wir hören jetzt Driving von Rebecca Backen.
Daniela Arnu im Gespräch mit Tobias Moretti, Abenteurer und Schauspieler.
Eigentlich umgekehrt, oder?
Schauspieler und Abenteurer?
Also Abenteurer finde ich eigentlich ganz blöd.
Wieso finden Sie
das? Klingt so blöd, aber es stimmt wahrscheinlich.
Ja. Was stört Sie daran?
Ja, weil das so blöd klingt.
Wann klingt was blöd für Sie?
Wenn es befremdend ist.
Also es hat mit Ihnen nichts zu tun?
Ja, nicht wirklich.
Wie würden Sie sich selber bezeichnen?
Weiß ich
sagen
nicht.
Sie jetzt nicht Abenteurer.
Nein, weiß ich jetzt auch nicht.
Aber jemand, der die Grenzen immer wieder sucht oder auch überschreitet?
Ja. Vielleicht, ja, manchmal.
Wir haben vorhin darüber geredet.
Aber das ist oft der passive Vorgang
gewesen. Sie machen einfach immer alles, was Sie fühlen?
Ja, oder was mir halt querschießt. Und dann entscheide ich spontan und dann kann man nicht mehr zurück. Und dann ist es ständig so ein Überlebensstolpern oder so.
Empfinden Sie es so?
Ja, ich empfinde es schon so, aber das heißt nicht, dass es mir nicht Spaß macht dann. Also da knalle ich mich halt dann rein und dann gibt es halt nur die Welt.
Gibt es manchmal so die Sehnsucht nach einem festen Tritt? Also wenn Sie sagen stolpern, dass man sagt, okay, jetzt wäre es mal schön, wenn ich mal festtreten würde?
Ja, also die Sehnsucht habe ich noch nicht, aber ich weiß, dass der Punkt kommen wird in meinem Leben, wo ich das eigentlich haben müsste. Weil es wird irgendwann einmal sich alles verlangsamen. Und da braucht man ein anderes Fundament zum Teil als von einem ins nächste. Also irgendwann einmal muss man diese Leichtigkeit oder auch diese...
Das ist ja auch eine Neugierde.
Neugierde, aber irgendwie, das muss man zumindest nicht abschütteln, aber man muss es anders erden. Und das wird kommen. Spätestens, wenn man sich auch mit dem Film zum Beispiel gerade mit dem Hirngespinster da beschäftigt und wenn der Mensch sitzt, sei es jetzt, weil einem eine Krankheit querschießt oder sonst irgendetwas, es wird der Moment kommen, wo man aus sich zu schöpfen hat. Und da würde ich mir wünschen, dass ich bis dahin das kapiert habe und dann, dass man auch sozusagen auch die Verlangsamung dieser Situation irgendwie im Griff hat.
Ich finde es ganz interessant, dass Sie mehrmals schon gesagt haben, es passiert Ihnen viel und dass Sie passiv sind, obwohl Sie sehr aktiv erscheinen. Was müssten Sie selber tun, um an diesen Punkt zu kommen, um gut vorbereitet zu sein für diesen Punkt?
Ja, wahrscheinlich das Tempo rausnehmen ein bisschen.
Ja. Was würde Ihre Frau über Sie sagen?
Die hat zum Beispiel dieses Thema auch einmal angesprochen. Es wird irgendwann so sein, dass es eine Innenwelt gibt und nicht, dass das Tempo immer von einer Außenwelt bestimmt ist. Und da sind halt einfach die Frauen und die Mädchen überhaupt sind so sowieso da weiter als wir.
Würden Sie das tatsächlich so stehen lassen, dass da Frauen mehr Möglichkeiten haben, mit Gefühlen umzugehen, das zu deuten?
Das weiß ich nicht, das glaube ich nicht unbedingt. Aber zumindest können sie sich, beschäftigen sie sich gern mit sich und können daraus Kraft schöpfen. Und das ist wesentlich. Braucht immer irgendwie eine Überschneidung oder irgendein Crash.
Es muss immer so ein bisschen viel sein.
Ja.
War das eben auch schon, als Sie jugendlich waren? Was waren Sie für einer?
Ein bisschen eigen, aber trotzdem immer mit dem Wunsch, in der Gemeinschaft zu sein und so weiter hin und her. Und zu sensibel, manchmal auch oft. Aber dann wieder habe ich gebuhlt um die Gunst sozusagen der Burschen und bei uns im ländlichen
Und der
Raum.
Mädels wahrscheinlich auch.
Ja, logisch. Da habe ich aber nicht wirklich ein Leibwahl gehabt oder eine Chance gehabt damals. Da war
ehrlich?
Nicht
so,
nicht
da werden sich manche denken, Mist, heute liegt Ihnen die ganze Frauenwelt zu Füßen und die denken sich, ich hätte sagen können, ich hatte was mit Tobias Moretti, als er 15 war.
Das ist mir eher mal so was Ähnliches passiert. Das war echt lustig. Das war so eine Pubertätsgöttin, ja. So eine, ja, so.
Wo diesen Begriff habe ich noch
den
nicht
Lappen
gehört.
Hängen lassen. Und dann habe ich die getroffen, die ist mittlerweile Ärztin und dann ist die so herumscharwenzelt und hin und her und so hin und her. Und da habe ich auch gedacht, ja, du Rabenviech. Aber jedenfalls ist das halt kein Thema mehr, dass man in irgendeiner Form sich dahin träumte.
Als Jugendlicher in Tirol, wann kam es, dass Sie sich interessiert haben für Literatur, für Theater, für die Bühne?
Ehrlich gesagt eigentlich während des Studiums an der Falkenberg.
Warum haben Sie sich beworben?
Ja, weil ich spielen wollte. Unbedingt.
Aber Sie haben sich nicht wirklich für Literatur, sondern nur fürs Spielen interessiert?
Ja, genau.
Okay.
Also deppert.
Ja, ich wollte es nur verstehen.
Danach kam das und das ist unheimlich wichtig, dass man plötzlich in einer Ernsthaftigkeit damit beschäftigt ist, immer mit dem eigenen Einsatz als Ganzes und dann aber eben beides eine gewisse Konkurrenz erfahren muss. Das, was man können muss, die Beschäftigung mit Literatur, auch die ganzen kooperatistischen Bedingungen, die es einfach gibt, damit man interpretieren kann. Wir haben tolle Lehrer gehabt und das war eigentlich überlebenswichtig. Und dann war gleich auch die Anbindung an die Kammerspiele, die ja überhaupt der Olymp waren.
Und für Sie auch die prägendste Zeit wahrscheinlich,
ja,
oder?
Natürlich, das ist klar.
Sie haben mit Dieter Dorn zusammengearbeitet?
Genau. Ja, das war natürlich der prägende Regisseur, aber es waren auch Wendt da und es waren andere tolle Begegnungen, Langhoff und so weiter hin und her. Das war einfach unheimlich wichtig, die Zeit. Und man fühlte sich dann auch so aufgehoben in so einem Elite-Schuppen und auch wenn man ständig überfordert war, weil ich habe eigentlich viel zu große Rollen sehr jung gespielt und das war auch schwer, weil die Rollen waren größer als mein Selbstbewusstsein.
Aber ist die Überforderung vielleicht eine wichtige Voraussetzung, um sich zu entwickeln?
Ja, kann sein, aber meistens ist das einfach retrospektiv dann entscheidend, weil
man kann auch scheitern dran, klar.
Ja klar, im Nachhinein ist das alles ganz wunderbar gelaufen, aber es könnte natürlich auch sein, dass man da an die Wand fällt. Am meisten gelernt habe ich bei Ottokar. Das haben wir im Burgtheater gemacht.
In Wien.
Mit Kusche.
Der eben jetzt im Residenztheater der Intendant ist und mit dem Sie dort jetzt auch zusammenarbeiten.
Das war ein echter Grenzgang und darüber hinaus. Und das hat auch funktioniert. Das hätte aber auch genau nach hinten gehen können. Aber das ist eine Arbeit, von der ich immer noch zehre, weil man so viel gelernt hat davon. Und ich finde auch diese Rigorosität und auch diese Lust, mit dem, was man kann, umzugehen. Das ist ja wirklich das Allertollste in unserem Beruf, dass man, wenn man dranbleibt, wird man immer besser. Ich weiß noch, weil Sie damals die Kammerspiele erwähnt haben, wir waren da als Junge, der Müllberg und alle, und dann waren wir dort und dann war der Lühr, Peter Lühr hat gespielt, der hat nichts mehr gemacht. Das war ein Hauch von einem Menschentum nur noch und war ein Zauberer mit nichts, ohne Geste, ohne zwang und hat gespielt. Es war, als wenn sich Luft bewegt und Menschen irgendwie fliegen könnten. Und so war der in seiner ganzen Transparenz, ein so unglaublicher Schauspieler. Und habe ich mir gedacht, wow. Also das, wenn man das einmal erreichen kann, ist man eigentlich, das ist Glück.
Wie weit sind Sie entfernt davon?
Ja, jetzt erstmal bin ich in der Mitte des, oder in der gefühlten Mitte, sagen wir mal so, man weiß ja nie, das kann ja
also man morgen, darf mal kurz sagen, irgendwo ja Mitte morgen, 50 befinden wir uns.
Ja, ich meine, es kann morgen aus sein, das haben wir ja gesehen. Das gibt es ja bei älteren Menschen sowieso, wenn sie geistig auf Platte sind, dann sind sie plötzlich völlig frei. Und in unserem Beruf potenziert sich das noch einmal.
Es ist wunderbar, Ihnen einfach nur zuzuschauen beim Reden, weil mit jeder Phase sind Sie gerade Schauspieler.
Ach so, ja gut.
Und wir hören jetzt Hubert von Geusern, einen Mann, der auch aus Österreich stammt, mit dem Song Halt nicht an. Tobias Moretti heute in 1:1 der Talk und die Musik passt in zweierlei Hinsicht zu Ihnen, Herr Moretti. Es ist einerseits der österreichische Dialekt und andererseits das Halt nicht an, passt ja auch zu Ihnen, eben selten anhalten, immer weitermachen. Ich würde aber gern beim Dialekt nochmal bleiben. Wie wichtig ist der Ihnen?
Sehr, sehr wichtig. Also früher war das ja ein existenzieller Hemmschuh in meinem Beruf, weil man ja so lange alles, was mit einem selber zu tun hat und mit sich zu tun hat, immer in jeder Ausdrucksform eigentlich nie so auszudrücken vermag, wie man es eigentlich möchte, weil eben der Dialekt da ist. Und man möchte das eigentlich wie andere, die Berliner, die reden ja auch nur ihren Dialekt, aber es ist halt dann Berlinerisch oder es ist halt Hochdeutsch oder was immer. Aber der Dialekt bleibt halt einfach immer die richtige Form. Ich konnte mich einfach nicht so ausdrücken und das hat ganz lang angehalten. Aber letztendlich war die Entscheidung dann, es war immer eine Emigrationssituation. Ich kam eher daheim so gesprochen und weil wir relativ extremen Dialekt sprechen und meine Kinder zum Beispiel, die ermuntere ich immer. Also die dürfen gar nicht Hochdeutsch reden, wie am Anfang. Das müssen sie zuerst lernen.
Erst den Dialekt und das Hochdeutsch und, kann man immer noch lernen.
Ja, aber das hängt auch damit zusammen, weil es natürlich auch heute die Kleinkinder gewöhnt sind, vom Fernseher das sofort zu assimilieren und so weiter. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ja, jeder Dialektform hat immer den großen Bonus. Man merkt es, wenn die Hamburger, ja, das ist immer cool, wenn der Hamburger redet hamburgisch und der Berliner spricht berlinerisch und so weiter. Wenn jemand aus Hannover kommt und dann
spricht er sehr hochdeutsch.
Dann ist es irgendwie schon immer, als hätte man ein Stecken im Arsch. Oder so. Das ist
irgendwie, und also etwas verspannt, so meinen Sie?
Ja.
Um es mal hochdeutsch zu sagen.
Ja, zum Beispiel. Ohne jetzt den Menschen dazu nahe treten zu wollen.
Auf jeden Fall ist der Dialekt wichtig, die Kinder sprechen ihn. Wie wichtig ist er dann beim Dreh, wenn Sie zum Beispiel wie fürs kommende Jahr Louis Trenker drehen? Also ist schon abgedreht, wird im kommenden Jahr ausgestrahlt?
Extrem wichtig gewesen, weil gerade bei diesem Drehbuch es so ist, dass das natürlich immer so konjugiert wird, dass der süddeutsche oder süddeutsche Dialekt sollte das sein. Und was ist das? Was heißt das schon? Da ist man relativ schnell in so einer alpenländischen Situation, in so einem Klischee drinnen. Ja, das ist so Haudegentum und so hin und her. Und der Trenker ist ja wirklich ein unglaubliches Thema. Ich habe das auch so gar nicht gewusst. Ich habe es eigentlich gar nicht gewollt. Ich habe es 3 Jahre abgesagt, weil ich mir gedacht habe, dass der...
Die waren aber hartnäckig bei Ihnen.
Ja, die waren hartnäckig und da bin ich sehr dankbar, dass sie das waren. Weil es ist wirklich eine unglaubliche Persönlichkeit und so ein unfassbares Thema. Und gerade da war der Dialekt wichtig, weil für mich war es dann so, dass ich drauf gekommen bin, dass er ja eigentlich Latiner war. Das heißt, also er hat Latinisch gesprochen und das ist eine eigene, eine rätische Sprache. Und für ihn war weder das Deutsche, also auch der süddeutsche Dialekt oder der Tiroler Dialekt, weder das Deutsche noch das Italienische waren seine eigene Sprache, sondern seine Sprache waren Latinisch. Und wenn er mit seiner Mutter spricht und die sozusagen ihn dann bittet, dass er vielleicht doch, dass die Leni Riefenstahl nicht die richtige wäre oder mit Herrn Goebbels vielleicht doch gut stellen sollte und so weiter, hat das einen ganz anderen politischen Konnex, wenn das jemand ist, der ein Latiner ist, der sowieso schon mit dem Rücken an der Wand steht. Und sonst ist man sofort in so einer Vorabendserie da drin, in so einer bergidyllischen, in so einem falschen Duktus. Und das wäre auch falsch und das würde inhaltlich, das ist irre wichtig, dass man da genau sein kann und dann kann man damit spielen.
Was war für Sie neu, weil Sie gesagt haben, Sie wussten gar nicht so viel, dass wir vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal kurz sagen, wer Louis Trenker eigentlich war?
Ja, Louis Trenker ist er ist geboren 2 Jahre nach Hitler ungefähr, 1891 geboren, Er hat Architektur studiert, war ein ladinischer Bauernbauer. In Tirol hat er dann das Gymnasium gemacht. Und sein dramatischer Auftrag war, das zu verfilmen. Und das Medium Film, das gerade im Entstehen war, hat ihn gepackt. Und dann hat er das alles, was ihn ausmacht. Er war ein unglaublicher Geschichtenerzähler, ein Aufdreher. Und dann kam das eigentlich Hand in Hand und auch kongruent mit dieser politischen Entwicklung. Mhm. Und da alles, was Blut und Boden und Heimatum und so weiter hin und her sowieso von allen okkupiert wurde, sei es jetzt von den italienischen Faschisten als auch von den deutschen Faschisten, haben die den einerseits benutzt, er andererseits in seiner Hybris gedacht, er kann damit spielen. Und dadurch hat sich da ein Spielball ins Rollen gebracht, das ihn selber mit sich selbst, das ihn nie mehr losgelassen hat. Er hat immer, obwohl er genug Freunde gehabt hat, Produzenten, die Juden waren, er hat immer geglaubt, er kann mit allem jonglieren. Und das hat er eigentlich bis zum Schluss, er ist ja 97 geworden, ist er das nicht losgeworden. Mhm. Unglaublich.
Was ich interessant fand, weil Sie haben auch mitgeschrieben beim Drehbuch oder waren beteiligt.
Mitgeschrieben würde ich das so nicht bezeichnen, aber ich habe mitgearbeitet.
Mhm. Also war das die Bedingung vielleicht, zu sagen, jetzt habt ihr 3 Jahre gefragt, jetzt sage ich ja, aber dann möchte ich auch ein bisschen mitschauen.
Es ist oft so, dass man was arbeiten muss daran, um es klar zu machen. Und damit wird auch gerechnet mittlerweile. Das ist auch...
Das ist ja aber eigentlich positiv für Sie, oder?
Es ist einerseits positiv, mittlerweile ist es aber schon so, dass man manchmal ein gutes Thema auf den Tisch legt und dann sagt, ja, die werden das dann schon machen. Mhm. In den seltensten Fällen ist es heute so, dass die Drehbücher ausgearbeitet sind. Aber naja, deswegen gibt es uns ja.
Ich habe noch eine letzte Frage an Sie. In dem aktuellen Film Hirngespinster, der seit letzter Woche im Kino läuft, der 23-jährige Sohn hat eine neue Freundin und die fragt irgendwann diesen Sohn in dem Film, was hoffst du für dich? Ich möchte gerne Sie fragen, was hoffen Sie für sich?
Dass ich nicht müde werde an der Neugier.
Das wünschen wir Ihnen auch. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Kommen heute, Tobias Moretti. Schön, dass Sie da waren.
Gerne, gerne.
Und gerade im Kino, ich habe es gesagt, läuft Hirngespinster und am 24.11. im ZDF das Zeugenhaus. Das sind Filme, die 2014 noch zu erwarten sind. Und wir freuen uns drauf, Herr Moretti. Schön, dass Sie da waren.
Ich mich auch, danke.